Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Becker Petkovic. Und es ist die Folge, auf die alle gewartet haben. Es ist nämlich die Wimbledon-Folge, unsere allererste Wimbledon-Folge gemeinsam, Boris. Wir machen es noch nicht so lange, 4 Monate. Es fühlt sich an, als wären wir seit 10 Jahren gemeinsam. Aber ich hatte ja gedacht, Wimbledon steht vor der Tür. Das ist das absolute Großereignis. Und dann lese ich gestern, Boris, du wirst Papa, herzlichen Glückwunsch von mir an dich und deine zauberhafte Frau Lillian. Möchtest du uns erzählen, wie ihr das Ganze erfahren habt, wie es Lillian geht, wie es dir geht und alles, was dazu gehört. Aber von uns und ich glaube allen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz, ganz herzliche Glückwünsche. Das sind wirklich tolle Nachrichten.
Ja, vielen Dank. Es ist auch mir eine Ehre, das in unserem gemeinsamen Podcast erstmal zu bestätigen. Ja, meine Frau ist schwanger. Im 4. Monat, es wird ein Weihnachtsgeschenk oder so Mitte Dezember. Und wenn denn Gott will, du weißt, da muss man immer ein bisschen beten und in die Kirche gehen, dass das alles bleibt. Meiner Frau geht's hervorragend. Es war natürlich eine Herausforderung, das in den letzten Monaten geheim zu halten, weil ich leider oder manchmal auch zum Glück eine öffentliche Person bin, werde auf Schritt und Tritt verfolgt. Man muss aber die ersten 3 Monate abwarten, damit eben auch alles, sag mal, bleibt und gesund ist und uns der Frau gut geht. Und ich kann das nur bestätigen. Grundsätzlich bin ich vorsichtig, was mein Privatleben angeht und verrate nicht so viel. Aber das tue ich gerne hier bei unserem gemeinsamen Podcast.
Ja, das sind ja auch wirklich wunderschöne Nachrichten. Also ich freue mich sehr. Du weißt, wer als Patentante bereitsteht. Als würde das arme Kind noch nicht schon genug durchmachen, ja. Dann hat es auch noch so jemand als Patentante. Aber wie geht es denn Lillian? Kann sie einigermaßen durch den Alltag durchkommen oder wie ist es gerade bei ihr?
Ja, ihr, sagen wir, geht's den Umständen entsprechend jetzt wieder gut. Die ersten Monate, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, geht's einem immer ein bisschen, naja. Nicht perfekt, aber das ist normal. Aber sie ist gesund und sie ist munter. Und jetzt, sag ich mal, geht hoffentlich so der ruhigere Teil weiter. Aber insgesamt geht sie jetzt gut und wir freuen uns natürlich unglaublich auf unser erstes gemeinsames Kind. Und wie könnte es anders sein? Ich habe Dezember angesprochen, also in der tennisfreien Zeit. Also das Timing hätte nicht besser kommen können. Verrückt manchmal, ja.
Das hast du perfekt geplant, ja. Boris. Ich freue mich sehr. Also wirklich ganz herzliche Glückwünsche von mir natürlich. Aber auch, ich glaube, da kann ich im Namen aller Tennisfans, aller Zuhörer und Zuhörerinnen sprechen. Ganz herzliche Glückwünsche. Und perfekt getimt von Boris Becker in die tennisfreie Zeit, wo du hoffentlich zu Hause in Mailand sein kannst und nicht irgendwo auf der Welt unterwegs.
Genau.
Möchtest du noch
das
was dazu
Plan,
sagen
ja.
oder wollen wir loslegen in das Wimbledon-Draw?
Nein, wir wollen loslegen und es ist ja auch ein Tennis-Podcast, deswegen sind so private Nachrichten natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Aber du hast vollkommen recht, wir haben es gestern veröffentlicht und du bist sozusagen der Erste, mit dem ich darüber sprechen oder gesprochen habe. Und viel weitere werden auch nicht dazukommen, sage ich da auch ganz ehrlich.
Ich fühle mich sehr geehrt. Und dann lass uns doch loslegen. Boris, wenn du gerade nicht unterwegs bist, fieberst du bei Tennismatches auch zu Hause vor dem Fernseher mit?
Auf jeden Fall und manchmal sogar lieber.
Wie ist das dann für dich? Kommentierst du vor dem Fernseher genauso das Spiel mit oder bist du dann eher ruhig und chillst auf der Couch?
Es ist natürlich immer toll, direkt bei den Turnieren dabei zu sein. Die komplette Stimmung ist einfach der Wahnsinn. Aber manchmal bin ich dann auch ganz gerne zu Hause und schaue einfach zu. Natürlich nicht kommentarlos. Ich habe einen riesigen Vorteil zu Hause, denn dank Sonos habe ich einen phänomenalen Sound im Wohnzimmer, der mich mitten auf den Center Court katapultiert. Da höre ich jeden Schlag, jedes Mal, wenn der Ball auf dem Clay Court oder Rasen aufkommt und natürlich bekomme ich die ganze Stimmung am Platz mit.
Die Stimmung ist immer das Beste bei den Turnieren und wenn du die durch deine Sonos-Speaker zu Hause fast real mitbekommst, ist das einfach genial.
Absolut. Durch die Sonos Arc Ultra als Soundbar und 2 Era 100 als Rear Speaker stehe ich quasi mitten auf dem Platz. Und in der Sonos App kann ich noch auf weitere Funktionen wie Sprachverbesserung, Nachtmodus für meine Soundbar aktivieren. Dadurch versteht man die Kommentatoren noch besser. Und an tennisfreien Tagen kann ich mit Sonos meine Lieblingsmusik hören und fühle mich dabei im Wohnzimmer wie auf einem Live-Konzert.
Boris, nächstes Mal erzählst du uns, was deine Lieblingsmusik ist. Aber das ist mal ein richtiger Tipp für Experten vom Experten. Mit Sonos bist du quasi mittendrin, statt nur dabei. Wir haben das Wimbledon Draw wurde gemacht. Also vielleicht sollte ich dazu sagen, wir nehmen an einem Montagmorgen ich bin in England, du bist in Mailand auf. Es ist 9.24 Uhr am Morgen hier. Bei dir ist es 10.24 Uhr. Also wir sind etwa 2-3 Stunden entfernt von dem allerersten Match, das um 11.30 Uhr losgeht. Dann der Center Court eröffnet, wie immer, um 13.30 Uhr mit dem Titelverteidiger. Das ist Carlos Alcaraz. Möchtest du lieber bei den Männern oder bei den Frauen anfangen? Hast du eine Vorliebe?
Ja, du hast jetzt Alcaraz angesprochen. Vielleicht fangen wir mit dem Titelverteidiger an. Auch da ist ja die Anfangszeit unterschiedlich zu meiner Zeit. Also wir haben noch um 14 Uhr angefangen, nicht um 13.30 Uhr.
Okay.
Das hat sich auch geändert. Und ja, lassen wir uns überraschen, was der Spanier zeigt. Ich meine, sagenhaft, wie er seine Form von Sandplatz auf Rasen retten konnte. Ich weiß nicht, wie das geht. Der war ja zwischen Paris und dem ersten Rundenmatch in Queens 4-5 Tage in Ibiza. Und wir beide wissen, dass man auf Ibiza kein Tennis spielt. Aber irgendwie hat er das Talent in die Wiege bekommen. Hat sich in den ersten beiden Runden schwer getan, aber als er dann im Viertel-Halbfinale war, dann kam die Rasensaison wieder zurück.
Ja, wie ein wahrer Champion steigert sich im Laufe des Turniers. Aber es ist echt, ich finde es spannend. Ich finde, das gab es früher nicht, dass das Sandplatz und Rasen, was ja wirklich die zwei unterschiedlichsten Belege voneinander sind, dass die trotzdem von dem gleichen Spieler erfolgreich bespielt werden können. Ich glaube, Rafa hat so ein Hindernis genommen damit, ne? Als er 2008 das erste Mal Wimbledon gewann, dann hieß es auf einmal, der ist kein Sandplatzspezialist mehr, der kann jetzt auch auf Rasen, und seitdem gab es keinen Weg mehr zurück, sondern es wurde jetzt auf Rasen und auf Sand gleichzeitig erfolgreich gespielt. Das war zu eurer Zeit noch nicht ganz so, oder Boris?
Nein, in unserer Zeit gab es auch nur 2 Wochen zwischen Paris und Wimbledon, und jetzt gibt es zum Glück 3. Ich glaube, das ist vor 10 Jahren passiert.
Das hilft,
da
ja.
Haben die Verantwortlichen von Wimbledon, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung getroffen, dass einfach eine Woche länger die Chance gibt für die Spieler, sich auf Rasen vorzubereiten. Dazu gab es eine weitere Turnierwoche. Also die Spieler können jetzt bis zu 3 Turniere in Folge spielen auf Rasen, damit sie dann einfach in Wimbledon ihre Bestform erreichen. Nein, in meiner Zeit gab es aber einen Spieler, der hieß Björn Borg. Und er hat es sage und schreibe 5-mal geschafft, Paris und Wimbledon zu gewinnen, back to back. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das nie geschafft. Auch in meiner Generation hat das keine geschafft. Es muss dann ein Spieler kommen, der hieß Nadal. Der hat das auch, glaube ich, einige Mal geschafft. Ich weiß nicht, 2-mal oder 3-mal. Roger hat auch 1-mal Paris gewonnen. Ich glaube, auch in dem Jahr Wimbledon. Also es ist dann hier und da mal passiert. Aber es ist natürlich die schwierigste Aufgabe überhaupt, weil Tennis auf Sand könnte nicht unterschiedlicher sein, wie man auf Rasen spielt.
Ja, das ist wirklich, also ich kann es sowieso gar nicht verstehen, aber es ist schon krass. Und ich meine, du warst ja auch nah dran, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ein paar Mal Halbfinale in Roland Garros, also es ist auch nicht so viel Zeit dann dazwischen zu rasen, aber du hast es auch gemeistert. Ich habe das Draw vor mir, Boris, und lass uns doch anfangen mit dem Männer-Draw in der oberen Hälfte. Und der Grund, warum ich das sage, die obere Hälfte, mai, die hat es in sich. Jannik Sinner hatte nicht das glücklichste Händchen, würde ich sagen. Denn Jannik könnte in der 3. Runde schon gegen Shapovalov spielen, Dennis, der schon mal im Halbfinale in Wimbledon war. Dann hat er Shelton in seiner Sektion. Er hat Lorenzo Musetti in seiner Sektion. Und wenn er durch all diese Matches durchkommt, dann wartet als Belohnung Novak Djokovic im Halbfinale. Also es hätte besser laufen können für die Nummer 1 der Welt, oder Boris? Wie siehst du Jannik's Draw?
Ja, insgesamt sind ein paar merkwürdige Bewegungen, auch was die Mannschaft um Jannik Sinner angeht. Er hat sich nach Queens von seinem Physio und seinem Konditionstrainer getrennt, also quasi 2-3 Tage vor seiner ersten Runde, was ungewöhnlich ist. Er wurde auch gestern gefragt in der Pressekonferenz, warum? Weil das macht man eigentlich nicht. Also da ist irgendwas vorgefallen, und er hält sich ja immer doch sehr zurück mit Private oder mit Geschichten von seiner Mannschaft. Nur gesagt, es war ein Trust-Issue, also da ging es um Vertrauen. Ich weiß, dass der italienische Konditionstrainer gerne, wie die meisten Italiener, gerne schwätzt und gerne so ein paar Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne von Sinner war. Also ich habe keine genauen Infos, aber ich könnte mir vorstellen, dass da der Grund war. Er hat sich auch noch nicht zu Wort gemeldet. Sein Physio, ich meine, beide waren lange bei Novak Djokovic. Die haben sich erst letztes Jahr im September zusammengefunden im Sinner-Team. Also da muss irgendwas doch Deutliches vorgefallen sein zwischen Queens und Wimbledon, dass Sinner da der Kragen geplatzt ist und gesagt, also mit der Truppe kann ich nicht Wimbledon bestreiten. Das ist keine optimale Vorbereitung. Das ist jetzt kein optimales Team. Ich meine, Sinner ist Profi. Der wird das Beste draus machen. Aber da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Und das konnte man auch schon in Halle sehen, als er in der zweiten Runde gegen Bublik verloren hat. Gegen Bublik kann man auf Rasen verlieren. Aber trotzdem, also das sind für mich immer noch Nachwehen von dem verlorenen Finale in Roland Garros, wo er 3 Matchbälle hatte. Das ist dann leider, man ist dann verwundet, ne? Man ist dann noch sensibler, was das Umfeld angeht. Und ich glaube, das sind alles noch Altlasten von dem Finale in Paris. Trotzdem ist er auf Rasen gut. Er war letztes Jahr im Viertelfinale. Er hat auch schon Rasenturnier gewonnen, und zwar Halle. Aber ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht bei den Top-Favoriten. Für mich sind die Top-Favoriten Alcaraz und Djokovic. Warum? Alcaraz hat das Turnier 2-mal jetzt gewonnen. Djokovic war die letzten 4-mal im Finale, hat insgesamt schon 7-mal Wimbledon gewonnen. Er könnte mit einem 8. Turniersieg bei Federer gleichziehen. Deswegen ist für mich Alcaraz und Djokovic so die 2 Top-Favoriten. Und danach gibt's für mich eine Gruppe um Sinner, um Zverev, um Fritz und um Draper, die ja so die zweiten Favoriten sind.
Ja, also ich habe genau das Gleiche gehört hier in Wimbledon. Ich war gestern auf der Anlage und man muss ja vorsichtig sein, ne? Ich habe mit ein paar italienischen Kollegen gesprochen, aber die haben Ähnliches angedeutet, was du angedeutet hast, Boris, dass der Fitnesstrainer, glaube ich, dass der gerne auch mal Interviews gibt und was erzählt und dass Jannik ein sehr, sehr zurückhaltender Typ ist und es überhaupt nicht mag, wenn man seine Sachen in der Öffentlichkeit breittritt. Das habe ich auch gehört. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das wird hinter den Kulissen gemunkelt. Solange Jannik selbst sich dazu nicht äußert, kann man das natürlich nicht offiziell bestätigen. Aber ich habe Ähnliches gehört wie du. Und wenn wir beide das hören, dann kann es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Das ist das eine. Das andere, was ich dir gerne erzählen wollte, ich bin gestern auf dem Weg nach Hause bin ich in das Team von Novak reingerannt, also Dušan Vemić, Boris Bosniaković und den Fitnesstrainer. Und Boris, ich glaube, Novak wird's ziehen. Also er wird auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen. Ich habe sie nur gefragt, wie ist Novak drauf? Und alle haben die gleiche Geste gemacht. Das ist natürlich jetzt schwer bei einem Podcast, aber sie haben so eine Art Tunnel vorgezeichnet mit ihren Händen, haben so gemacht, der ist voll im Tunnel, seit Tagen ist der so konzentriert, also der ist ein Mann auf einer Mission und er glaubt, dass das seine größte Chance ist, den 25. Grand Slam Titel zu holen, weil er eben sehr gut gespielt hat in Paris und auf Rasen weiß er einfach, wie es geht. Dazu habe ich mit dem Fitnesstrainer gesprochen kurz und er sagte, dass Novak nach Paris ein paar Tage Pause gemacht hat, aber seinen Fitnesstrainer mitgenommen hat und dort richtig geackert hat. Er gemeint, so hart trainieren hat er ihn schon lange nicht mehr sehen. Also genau was du sagst, man on a mission. Und noch eine Sache, die ich berichten kann, als das Draw gemacht wurde und Jack Draper in die gleiche Sektion wie Novak Djokovic gezogen wurde oder beziehungsweise andersrum, als Novak Djokovic dann zu Jack Draper gezogen wurde, gab es ein Stöhnen und ein Raunen unter den britischen Journalisten. Also ich glaube, die sehen das ähnlich wie du, Boris, dass Novak vielleicht doch eher der Favorit ist als ihr geliebter Jack Draper, den sie gerne weit, weit, weit kommen sehen würden, aber der eben erstens in der dritten Runde schon auf Bublik trifft und dann womöglich im Viertelfinale auf Novak Djokovic. Ich würde es ihm wünschen, ich mag ihn sau gerne, aber ich glaube fast, dass er es nicht über die dritte Runde hinaus schafft, Jack Draper. Was denkst du? Oder glaubst du, er könnte vom eigenen Publikum beflügelt doch irgendwie diesen Clash mit Novak Djokovic hinbekommen?
Ja, interessant, deine Bemerkungen bezüglich Djokovic. Er hat auch ein ganz außergewöhnliches Interview. Das müssen ja die Top-Gesetzten verwimmelten, müssen sie immer der Presse Rede und Antwort stehen. Und er hat auch von sich offen zugegeben, dass er selber Wimbledon als seine größte Chance sieht, nochmal einen Grand Slam zu gewinnen. Also er hat jetzt nicht Melbourne gesagt, er hat jetzt nicht die French Open gesagt, er hat nicht die US Open gesagt, sondern hat gesagt aus explizit, er glaubt, dass er in Wimbledon die größten Chancen hat, seinen 25. Grand Slam Sieg einzufahren. Und das ist ja schon mal ein Wort, weil man hält sich eigentlich vor einem Turnier immer zurück. Und auch die Tatsache, dass er jetzt in Paris wieder seine Form gefunden hat, dass er dann weiter trainiert hat in der turnierfreien Phase, spricht vieles für ihn. Und ja, ich glaube, die englischen Fans oder Journalisten haben zu Recht auch gestöhnt. Draper, für mich ein bisschen enttäuschend, wie er in Paris abgeschnitten hat gegen Bublik, letzte 16 verloren, hat sich dann wieder gefunden, hat seinen Titel bei den Boss Open nicht verteidigen wollen, sondern hat eine Woche pausiert, hat dann Queens gespielt, das Halbfinale, war wohl ein bisschen krankheitsbedingt angeschlagen. Aber, und das ist jetzt eben Fluch und Segen zugleich, vor der eigenen Haustür, also in seinem Heim Grand Slam, ist natürlich die Erwartungshaltung unglaublich hoch. In aller Name ist Jack Draper. Und ich glaube, das ist er nicht gewohnt. Das ist neu für ihn. Er war Halbfinale US Open schon mal, aber natürlich zu Hause in Wimbledon die Erwartungen seiner Fans erfüllen. Das ist die schwierigste Aufgabe. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sein schwierigster Gegner. Nicht unbedingt Bublik oder dann Djokovic, sondern einfach die Erwartungshaltung von den britischen Fans, weil die erwarten einen Sieg oder ein Finale. Und das ist natürlich unglaublich schwer.
Das ist unglaublich schwer. Also die obere Hälfte hat es wirklich in sich. Ich würde sagen, aus internationaler Sicht wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aus deutscher Sicht wollen wir natürlich eher auf die untere Hälfte gucken, denn da steht Alexander Zverev und Boris, der hat auch ein verdammt hartes Los erwischt, muss man sagen. Alle Spieler, die er nicht mag, sind wieder mal in seiner Hälfte gelandet, sei es ein Taylor Fritz, der möglicherweise im Viertelfinale warten könnte, oder schon ein Matteo Berrettini in der dritten Runde, der schon mal im Finale von Wimbledon stand, mit Abstand am besten auf Rasen spielt. Er hatte diese Bauchmuskelverletzung, hat Stuttgart nicht gespielt als Boss, Markenbotschafter. Das ist schon ungewöhnlich. Das heißt, der muss wirklich, der muss wirklich körperlich angeschlagen gewesen sein. Glaubst du, er schafft es in Wimbledon zur Höchstform aufzusteigen ohne ein Vorbereitungsturnier, Matteo Berrettini? Und könnte er Sascha dann gefährlich werden? Oder glaubst du, er braucht schon ein Vorbereitungsturnier auf Rasen, bevor er Sascha da wirklich gefährden könnte in der dritten, möglicherweise dritten Runde?
Nee, das ist gut erkannt. Erstmal grundsätzlich kann Berrettini sehr gut auf Rasen spielen. Nicht nur Finale Wimbledon gestanden, hat auch schon Rasenturniere gewonnen und fühlt sich da zu Hause mit seinem druckvollen ersten Aufschlag, mit seiner Vorhand. Die Punkte sind ein bisschen kürzer, also auch deswegen nicht ganz so anstrengend. Aber er hat nicht nur Paris nicht gespielt, sondern hat in Rom, dann glaube ich in der zweiten Runde aufgeben müssen. Und das ist jetzt schon eine Weile her. Also nicht nur, dass er kein Rasenturnier gespielt hat, sondern er hat auch keine Turniere in den letzten 6 Wochen gespielt. Und das ist eine Menge. Also das kannst du nicht mal in der Trainingswoche auf dem Orangi-Park aufholen. Auf der anderen Seite, wenn er die erste Runde gewinnt, dann kommt das Selbstvertrauen zurück. Wenn er die zweite Runde gewinnt, dann fühlt er sich wieder stark. Insofern ist das ein verdammt gefährlicher Gegner für Sascha Zverev, der, das muss man auch mal sagen, eine sehr gute Vorbereitung hatte. Finale Stuttgart, Halbfinale Halle, ist in guter Form, war dann nochmal kurz in Kitzbühel für seine Charity-Veranstaltung World Changer. Und deswegen ist er frohen Mutes. Auch in seiner Pressekonferenz kam er sehr positiv, sehr optimistisch rüber, hat die englischen Kollegen nochmal darauf hingewiesen, weil wir sie gar nicht mehr so auf der Karte haben. Übrigens, ich bin eben noch die 3 der Welt, auch in dem Rennen nach Turin, die 3, also der drittbeste Spieler des Jahres. Es ist wahr, er hat noch nie ein Rasenturnier gewonnen, er war noch nie im Halbfinale von Wimbledon, insofern das spricht gegen ihn, aber grundsätzlich ist er wieder in guter Verfassung. Nur die Auslosung die hat es in sich, also da muss er wirklich sein bestes Rasentennis spielen, um in die zweite Woche von Wimbledon zu kommen.
Ja, ich fand auch, dass er in der Pressekonferenz sehr, sehr aufgeräumt aussah, sehr selbstbewusst, aber nicht cocky, weißt du, nicht irgendwie zu selbstbewusst, sondern
genau,
so, ich weiß,
genau,
dass ich
genau
eine gute Vorbereitung habe, ich weiß, wo meine Form steht, ich weiß, wo ich stehe, ohne irgendwie arrogant zu sein. Ich fand auch, dass er da sehr aufgeräumt gewirkt hat, aber natürlich die Auslosung in der vierten Runde könnte schon wieder dieser Cerundolo warten, gegen den er jetzt dreimal schon verloren hat, dann, wir haben es angesprochen, im Viertelfinale Taylor Fritz. Allerdings, Boris, Taylor Fritz spielt in der ersten Runde gegen Patchy Pericard. Er hat zwei Rasenturniere gewonnen, Taylor Fritz, aber gegen so ein Aufschlagmonster willst du in der ersten Runde auf Rasen doch nicht spielen, oder?
Nee, also das willst du ganz und gar nicht, zumal das Finale in Eastbourne erst am Samstag war. Also er hat jetzt nur einen Tag frei bekommen, muss heute wieder ran. Das ist dann der Nachteil, wenn man so viele Turniere in Folge spielt, auch dann immer kurz vor einem Grand Slam, dann kann es einen schon mal erwischen. Also er hat ja nun auch Stuttgart gewonnen und dann direkt in der ersten Runde in Halle verloren. Insofern hoffe ich, dass es für ihn sich wiederholt. Aber er kann wirklich auf Rasen ganz natürlich gut spielen. Hat insgesamt von seinen 10 Turniersiegen schon 5 auf Rasen gewonnen. Das ist bemerkenswert. Also er ist für mich deswegen auch in der Kategorie Sinner, Zverev, Draper und Fritz. Also da ganz oben. Aber die erste Runde gegen Patchy Pericard, den willst du nicht haben. Und das kann auch ein langes Match werden. Beides sind sogenannte Aufschlagmonster. Also da wird der eine oder andere Treppe gespielt. Aber dann geht's weiter. Das ist das Risiko in einem Grand Slam, wenn man sich halt die Woche davor entscheidet, ein Turnier zu spielen. Und das wusste er. Und deswegen muss er hoffentlich nicht den höchsten Preis dafür zahlen.
Ja, genau, das ist das. Also ich glaube, weißt du, was echt passieren könnte? Wir hatten ja in Roland Garros sah Zverevs Auslosung auch ziemlich schwer aus. Und dann sind so ein paar Sachen passiert und auf einmal war sie gar nicht mehr so schwer, bis er dann natürlich im Viertelfinale auf Novak Djokovic getreten ist. Aber da könnte er mit ein bisschen Glück Energie sparen, wenn nämlich Taylor Fritz gegen Patchy Pericard rausgeht zum Beispiel. Oder dann spielt er nämlich in der zweiten Runde möglicherweise gegen Diallo, der gegen Altmaier in der ersten Runde spielt, auch ein Riesenaufschlagmonster.
Stimmt.
Also er hat da richtig zwei taffe Rasenspieler in den ersten zwei Runden erwischt. Cerundolo könnte relativ früh rausgehen. Der trifft nämlich irgendwann auf Khachanov und dann wäre auf einmal der Weg frei. Es war ja in Paris ähnlich. Cerundolo ging in der ersten Runde raus. Kriegsbohr verletzte sich, spielte 2 Best-of-5-Matches und musste dann aufgeben gegen Sascha. Also vielleicht mit ein bisschen Hilfe der anderen Spieler kann er da ein bisschen Energie sparen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, im Halbfinale könnte nämlich Carlos Alcaraz warten, der absolute Topspieler der letzten paar Monate ist. Ich glaube, wann hat er das letzte Mal verloren? In Barcelona gegen Rune, aber da war er ja sehr angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig zählen kann.
Nein, er hat das letzte Mal eigentlich in Miami in der ersten Runde verloren, wo er auch so eine kleine Krise hatte. Da ging es um die Selbstfindung, aber er hat sich nun mehr als erholt. Aber noch was ein Wort zur Auslosung. Natürlich ist das Teil unseres Jobs, die Auslosung zu besprechen. Das gehört sich so und die Fans wollen auch wissen, wer gegen wen spielt. Aber man soll die Auslosung nicht überschätzen. Gerade als Topspieler darfst du sowieso nur Match zu Match denken. Natürlich schaust du schon mal weiter, wer ist in meiner Hälfte oder im Viertel. Aber die Auslosung ist nur so gut, wie du sie machst. Also du musst die spielen und so vermeintlich tolle Namen können vielleicht auf Rasen nicht ganz so gut spielen. Cerundolo ist Argentinier, der ist auf Rasen vielleicht im Fußball zu Hause, aber nicht wirklich im Tennis. Wenn jetzt Deutschland gegen Argentinien spielen würde, würde ich sagen, oh Gott. Aber auf Rasen sehe ich Cerundolo nicht als eine der Top-Favoriten. Trotzdem ist er eben gesetzt aufgrund seiner Weltrangliste. Also die Auslosung ist eigentlich nur das. Es ist so die Vorgabe, was die Aufgaben sind für die nächsten Wochen. Sagen wir so, die erste Runde ist immer tricky, weil man in einem Grand Slam immer grundsätzlich in der ersten Runde nervös ist. Und es gibt so ein paar Rasenexperten. Und gut war, dass Bublik Halle gewonnen hat, deswegen ist er jetzt gesetzt, weil das wäre eine erste Runde gewesen für jeden Gesetzten, das wollte keiner. Aber Bublik habe ich auch ganz oben auf der Liste, der spielt natürlich gut auf Rasen. Und dann ist die Frage, was macht Medi, was macht Musetti? Musetti war lange verletzt, musste in Paris im Halbfinale aufgeben, hat gar kein Rasenturnier vorher gespielt. Dazu kommt, dass er letztes Jahr im Halbfinale von Wimbledon war. Insofern, der fühlt sich eigentlich auch wohl auf Rasen. Was macht ein Tommy Paul? Bis jetzt noch enttäuschend auf Rasen. Was macht ein Shelton? Den habe ich eigentlich hoch auf der Liste, aber Halbfinale Stuttgart, folgte dann erste Runde Queens, erste Runde Mallorca. Insofern auch nicht in Topform. Rune, eigentlich gemacht für Rasen mit seinem Spiel, mit seinem Aufschlag, mit seiner Bewegung. Ja. Aber auch noch nichts Großes gerissen. Aber an guten Tagen kann der auch gegen jeden spielen. Was macht ein Deminar, was macht ein Menzing? Also viele, viele Fragezeichen. Deswegen muss man mal die erste Woche abwarten, bis ich die Top-Spieler einspiele, ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Aber nach wie vor habe ich ganz oben stehen Alcaraz und Djokovic.
Ja, absolut. Sehe ich sehr ähnlich wie du. Und ich habe letztes Jahr das Match zwischen Ben Shelton und Jannik Sinner kommentiert. Das war, glaube ich, die vierte Runde von Wimbledon. Und was mir da aufgefallen ist, wenn jemand wie Jannik den Ball sehr früh nimmt auf der Linie und sehr schnell spielt, dann ist Ben Shelton mit seiner Vorhand zu spät. Eigentlich ist die Vorhand ja seine Waffe, aber er hat diese riesen Ausholbewegung. Und ich weiß nicht, ob die, da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst, technisch, ob die nicht fast zu groß ist. Weil manchmal, wenn er die dann gut trifft, wenn er die gut im Schläger hat, dann ist es natürlich eine absolute Bombe. Aber ich fand schon gegen Zverev in Stuttgart, ich fand letztes Jahr gegen Jannik in Wimbledon, wenn er gegen die Top-Spieler spielt, die kommen da schnell rein, dann habe ich das Gefühl, spielt er 3 von 5 Vorhänden mit dem Rahmen. Manchmal kommen die dann noch so halb, weißt du, halb zerstückelt auf der anderen Seite an. Aber vor allem, wenn er nervös oder müde ist, dann spielt er die Hälfte der Vorhände irgendwo hin. Und er hat dann auch nicht die Möglichkeit gefühlt, dann mal ein bisschen rauszunehmen und erstmal reinzuspielen, sondern er hackt halt weiter drauf. Und dann braucht er teilweise, gegen Jannik war das letztes Jahr so, er brauchte 2,5 Sätze, bis er den Rhythmus auf der Vorhand gefunden hatte. Mhm. Und dann wurde er richtig gefährlich. Dann ging es nochmal in Tiebreak und Jannik hat es dann so mit Ach und Krach nach Hause gebracht. Aber 2,5 Sätze, um eine Vorhand zu finden, ist einfach zu lang gegen die Besten der Welt bei Ben Shelton, oder? Was denkst du da?
Nee, das hast du gut erkannt. Also insgesamt, erstmal so die Grundlage. Der ist 1,95 groß. Ein Top-Athlet. Linkshänder. Wirklicher Vollblutathlet, da denkst du auf Rasen wie gemalt. Mhm. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich sein Spiel noch nicht gefunden hat. Ich meine, das ist Klagen auf hohem Niveau, ist die Nummer 10 der Welt. Also der kann schon Tennis spielen. Aber ich sehe den eigentlich in den ersten 5. Also was so die Grundvoraussetzungen sind. Und das fängt natürlich bei der Vorhand an. Da ist eine unglaublich hohe Schleife. Deswegen trifft er denn oft zu spät. Auch für meinen Geschmack zu viel Topspin. Also da muss er grundsätzlich an der Vorhand noch arbeiten und auf Rasen, aufgrund der Geschwindigkeit des Spiels, hat er die Zeit nicht. Deswegen trifft er den oft auf dem Rahmen und 2,5 Sätze brauchen, um die Vorhand zu finden, in der fetten Runde ist einfach nicht gut genug. Deswegen in der Regel geht man dann nach Hause und verliert. Aber die Grundlage ist da. Ich weiß nur nicht, wenn man jetzt mal auch überlegt, wer betreut ihn. Also sein Vater ist war ein Weltklasse-Spieler, ein Top-Mann, ich mag den sehr. Aber ich habe so den Eindruck, er bleibt auch so gerade ein bisschen stehen. Mein Amerika hat tolle Trainer. Vielleicht wird ihm einfach auch so eine Art Supertrainer gut tun, der ihm einfach mal über die Schulter schaut und Junge und vielleicht bei der Vorhand und so weiter. Ich habe ja da meine Meinung mit Väter, die auch dann gleichzeitig Tennistrainer sind. Also das ist grundsätzlich gut, weil dann bleibt das in Familie. Aber ich finde, man begrenzt sich auch, weil es so viele tolle Tennistrainer gibt, die man dann einfach nicht nutzt. Also ich mag den Ben unheimlich. Er hat Charisma, er hat Persönlichkeit. Mhm. Er ist auch wichtig für den amerikanischen Tennissport. Also auch als Botschafter, als Aushangeschild. Deswegen sage ich es auch in eigener Sache. Also ich will, dass er erste 5 kommt, weil er einfach wichtig für die Tennisbranche wäre. Aber da muss er noch etwas an seiner Technik schleifen und vor allem eben an seiner Vorhand.
Ja, absolut. Also ich finde auch, ich meine, mein Vater war ja mein Trainer. Ich habe da ein bisschen Einblick, wie das ist. Und es ist leider so. Und ich meine, ich bin wirklich ein relativ rationaler Mensch. Ich bin jemand, der ein super Verhältnis zu meiner Familie hat, immer hatte. Aber selbst ich war lange, lange Zeit stur gegenüber meinem Vater. Es ist halt dein Vater, wenn der dir sagt, mach mal das, mach mal jenes, war ich immer erstmal anti. Ne? Immer so gefühlt beide Hände hoch
über Kopf. Gesagt hast. Ja,
genau. Ja, es ist so, genau. Und dann konnte irgendeiner genau das Gleiche sagen. Und dann habe ich so, das ergibt total Sinn. Sie sind so schlau. Vielen Dank, dass Sie es mir gesagt haben. Es ist leider so. Und dann irgendwann muss ich sagen, als ich älter wurde, dann war ich total froh, dass mein Vater dabei war. Und dann konnte ich auch wieder normal zuhören und war nicht sofort anti. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt.
Zuhören und gewinnen. Wir verlosen in unserer heutigen Folge 2 VIP-Tickets für die Boss Open 2026. An einem Tag deiner Wahl. Erlebe Weltklasse-Tennis live mit den besten Plätzen und exklusivem Zugang zum VIP-Bereich. Einfach mitmachen und gewinnen.
Alle Infos und Teilnahme auf unserer Landingpage bossopen.com/de/podcast. Teilnahmeschluss ist der 30. Juli 2025. Viel Glück! Und auch generell ist es einfach so, dass dein Vater und die beiden, Ben und Brian, haben ein super Verhältnis. Manchmal ist es fast verhängnisvoll, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Weil als Vater möchtest du, dass es deinem Kind gut geht. Als Trainer musst du deinen Spieler ab und zu in unkomfortable Zonen bringen. Ne? Genau. Weil nur da wächst du. Ich denke immer an Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, ob du sein Buch gelesen hast. Aber das ist super interessant. Da hat er gesagt, als Bodybuilder, ich habe die größte Lektion für mein Leben als Bodybuilder gelernt. Weil als Bodybuilder, das, was du machst, ist quasi deinen Muskel zu zerstören, damit er wächst. Denn Wahnsinn, Muskelkater ist ja nichts anderes als du zerstörst Muskelfasern, damit die stärker zusammenwachsen. Mhm. Und das wäre die größte Lektion für sein Leben gewesen. Und so ähnlich ist es ja im Tennis, nur nicht so simpel und eindimensional, so Muskel zerstören, Muskel wächst. Aber in unkomfortablen Situationen wächst du am meisten. Und wenn du als Vater deinem Kind es gut haben möchtest, dann ist es doch klar, dass du ihn vielleicht nicht in diese unkomfortablen Situationen hineinbringst, sei es die Vorhand bei Ben oder zum Beispiel eine andere Sache, über die wir uns beim Tennis Channel, der ist ja einer der Top-Amerikaner, das heißt, alle analysieren ihn zu Tode, so wie wir Sascha, ist Ben Shelton halt derjenige, der zu Tode analysiert wird. Er macht diesen Riesensprung beim Return, achte mal drauf, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber er fängt so, sagen wir mal, 3-4 Meter hinter der Grundlinie an und dann nimmt er quasi Anlauf und springt 2 Meter, weil er halt ein Top-Athlet ist, ne? Springt 2 Meter ins Feld beim Return und wenn halt einer auch nur ein bisschen Slice auf den Körper serviert, dann spielt er keinen Return mehr rein, aber gar keinen mehr. Und so Sachen, die macht er jetzt schon seit 2 Jahren, genau was du gerade gesagt hast. So ein bisschen stagniert er gerade. Er ist noch sehr jung, er hat genügend Zeit, um das alles anzupassen. Aber die anderen entwickeln sich ständig weiter und da muss Ben und Brian gemeinsam müssen da bald irgendwie eine Lösung finden. Und vielleicht ist es ja jetzt schon soweit. Vielleicht wird dieses Turnier sein Durchbruch. Aber was mir auch Sorgen macht, Boris, bei Ben Shelton, er hat jetzt gegen die Top 3 der Welt oder Top 5 der Welt, hatte er in 10 Sätzen 18 Satzbälle und hat nicht einen einzigen genutzt. Das ist, dann fragst du dich irgendwann auch, traut er sich das nicht zu? Ist dieses ganze, ich bin hier so der Macho-Typ, ist das vielleicht ein bisschen fake, weil er sich innerlich vielleicht doch nicht so sehr alles zutraut? Und dann musst du natürlich auch innerlich ran und dieses Selbstbewusstsein von innen aufbauen, denn mein Trainer Ilija Bosoljac, vielleicht kennst du ihn auch, ein Serbe, der hat mal was super gesagt, wir haben Europameisterschaften Fußball geguckt, es gab Elfmeterschießen und es kam einer mit so Irokese, rot gefärbte Haare, tausende Tattoos und Ilija meinte so, der verschießt hundertprozentig. Und ich so, hä, wieso? Dann verschoss er wirklich. Wow. Und der Ilija meinte so, alle, die so übertrieben cocky mit rotem Irokesen Tattoos rumlaufen, sind innerlich ganz klein und haben eigentlich nur so Pseudo-Selbstbewusstsein. Mhm. Und die, die ganz ruhig hingehen und einfach so eine innere Ruhe haben, das sind diejenigen, die Killerinstinkt haben und die richtig gefährlich sind. Und wenn ich an Ilija denke, fallen mir ganz viele Tennisspieler ein, die in dieses Raster passen. Denk an Nick Kyrgios, denk an Ben Shelton, denk natürlich an diese, die so nach außen hin tun, guck mal, wie cocky ich bin und dann ganz klein mit Hut werden, wenn es drauf ankommt. Und das ist das Einzige, was bei ihm, was ihm noch im Weg steht. Wie gesagt, er ist saujung, er hat sau viel Zeit und ich glaube, er wäre super fürs Tennis, aber da könnte auch langsam so vielleicht ein neuer, frischer Wind ihm gut tun.
Nee, da hast du ganz spannende Dinge gesagt und bemerkt. Das ist also wirklich auffällig, wie sich die jungen Spieler geben, wie sie sich auf den sozialen Netzwerken zeigen. Das finde ich auch immer so eine Handschrift. Das siehst du bei Alcaraz und Sinner relativ wenig. Das siehst du bei den anderen fast zu viel. Mir fällt auch der Name Holger Rune noch dazu ein, der wirklich alles postet und jedes und auch die Möglichkeiten hat, aber bis jetzt immer die großen Matches verloren hat. Weil du brauchst halt eine innere Ruhe, du brauchst eine innere Überzeugtheit und eine Gelassenheit. Und wenn du zu lautstark nach außen bist, dann ist das offensichtlich eine klare Botschaft, dass du innerlich die Ruhe noch nicht gefunden hast. Und da Tennis ist da leider brutal, ne? Du bist also deine Seele kann man erkennen, deine Handschrift, deine Aussagen, deine Augen, alles wird mit der Kamera im Detail gezeigt und wir können das natürlich dann beobachten und kommentieren und haben ja auch selber schon mal Tennis gespielt. Insofern ist das immer ganz klar, dass man eben von außen doch oft mehr sieht, als derjenige, über den gesprochen wird, gerne hätte. Und deswegen gibt es auch dann die sogenannten Experten. Aber da ist sehr viel dran, weil sonst wäre ja alles Zufall. Weißt du, wenn du jetzt zufällig ein Turnier gewinnst und sagst, okay, warum habe ich gewonnen? Nee, du willst ja auch einen Turniersieg verteidigen. Du willst ja Platz 1 der Weltrangliste verteidigen. Da brauchst du einen ganz klaren, rationalen, nüchternen Plan. Und natürlich kann dann die Emotion im Finale den Unterschied machen, aber du musst erstmal ins Finale kommen. Und da braucht man einen guten Turnierplan und da braucht man ein gutes Umfeld, die das genauso sieht wie du. Weil sonst hätte Djokovic und Federer Nadal zufällig jetzt 15 Jahre das Tennis dominiert. Nee, da gab es einen ganz klaren Plan. Und deswegen ist auch Alcaraz und Sinner, sind das die Sieger von den letzten 6 Grand Slam Turniere, weil das eben nicht zufällig ist.
Ja, das ist nicht zufällig. Das ist ja das viel, viel Schwierigere, das sagt man ja. Da können wir direkt 5 Euro ins Groschenschwein reinschmeißen. Ja. Es ist leicht, nach oben zu kommen, aber oben zu bleiben ist viel schwieriger. Und es ist einfach so, weil genau dann kommt der Charakter raus. Und es ist, deswegen finde ich Elfmeterschießen so spannend beim Fußball, weil das eben so ein bisschen tennisspielermäßig ist. Du stehst alleine da, alle gucken nur auf dich. Es ist ein unheimlicher Druckmoment. Und dann kommt der individuelle Charakter raus. Und sonst kannst du dich im Mannschaftssport natürlich ein bisschen verstecken ab und zu. Kommt natürlich auf die Position an, aber manchmal kann man sich verstecken. Okay, Boris, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Männerdraw oder würdest du dann langsam
dringend zu den Frauen? Du hast hast angefangen, über meine schwangere Ehefrau Fragen zu stellen. Also ich bin gerade auf die Frauen mehr eingestellt als auf die Männer.
Okay, sehr gut. Dann machen wir das. Bei den Frauen ist es ähnlich wie bei den Männern, dass die obere Hälfte des Feldes deutlich stärker ist als die untere. Deutlich stärker ist immer unfair, ne? Es gibt Superspieler oben, es gibt Superspieler unten, es gibt Superspielerinnen oben, Superspielerinnen unten. Aber von diesen Floatern, die man nicht in der Nähe seiner Sektion haben will, davon gibt es ein paar mehr oben. Und ganz zum Beispiel die Sektion um Arina Sabalenka, Boris, die hat es in sich. Da ist eine Emma Raducanu, da ist eine Marketa Vondrousova, da ist eine McCartney Kessler. Die sind alle in den ersten 3 Runden von Arina Sabalenka. Also wir reden hier nicht mal 4. Runde, Viertelfinale, sondern es sind die ersten 3 Runden. Marketa Vondrousova hat vor ein paar Jahren Wimbledon gewonnen und sie hat Arina Sabalenka in Berlin vor ein paar Wochen geschlagen und zwar ganz glatt, 2-4. Arina hatte überhaupt keine Chance. Die konnte gar nicht auf diese kurzen Slices von Vondrousova, auf die Surfen Volleys, hat sie komplett aus dem Konzept gebracht. McCartney Kessler hat gerade Nottingham gewonnen, also ähnlich wie Taylor Fritz, kommt mit einem Titel nach London. Und Emma Raducanu kann auf Rasen spielen. Ich glaube, die Leute vergessen, bevor sie ihren unglaublichen Run bei den US Open hatte, hatte sie schon als englische Wildcard 4. Runde in Achtelfinale in Wimbledon gespielt. Also es kam jetzt nicht so ganz aus dem Nichts, dass Emma Raducanu da gewinnt. Aber das ist eine taffe Sektion für Arina Sabalenka, Boris, oder?
Ja, und es gibt ja auch einen Grund, warum Sabalenka noch nie Wimbledon gewonnen hat. Also letztes Jahr war sie, glaube ich, verletzt. Wir können es ja nun ganz klassisch machen. Wir gehen Weltrangliste, Favoritinnen, Sabalenka, Goff und so weiter. Wimbledon sehe ich es überhaupt nicht so. Ich glaube, dass das Sabi, wie die Fans sie gerne nennen, einfach auf Rasen noch nicht ihr Spiel gefunden hat. Nicht nur, weil die Sandplatzsaison so lang ist, sondern weil sie auch historisch gesehen Wimbledon noch nie besonders gut gespielt hat. Das liegt natürlich auch in ihrer Körpergröße. Du musst auf Rasen unglaublich tief in die Knie und das fällt einer großgewachsenen Weißrussin enorm schwer. Dann ihre großen Schwünge. Wir sprachen die Vorhand von Shelton an. Ja. Guck dir mal die Vorhand bei Sabalenka an. Das ist ja genauso groß und genauso krumm. Ja, sie hat einen sehr starken ersten Aufschlag. Aber du musst auf Rasen vor allem dich gut bewegen. Und ich glaube, das macht sie nicht so natürlich, wie das auf Hartplatz oder auf Sand der Fall ist. Deswegen habe ich sie auch nicht als Top-Favoritin auf der Liste, ganz ehrlich. Und wenn ich jetzt weitergehen würde bei der Coco Gauff, sehe ich das genauso. Auch sie hat eine unglaublich große Schleife bei der Vorhand. Auch sie bewegt sich besser auf Rasen als Sabalenka. Aber auch sie hat historisch noch nie Wimbledon gewonnen. Ja, ihr Durchbruch war vor 5 Jahren. Als 15-Jährige kann mich noch erinnern, als sie Venus Williams geschlagen hat und dann in aller Munde war, das ist die neue Serena Williams und so weiter. Ich meine, sie hat die Erwartungen erfüllt. Nummer 2 der Welt, 2 Grand Slams gewonnen. Aber bis jetzt auf Rasen im Verhältnis zu den Erfolgen auf Hartplatz und auf Sand noch nicht besonders gut. Auch aufgrund der Schlagtechnik. Ja, sie hat einen sehr guten Aufschlag. Und jetzt komm ich eigentlich zu meinem Thema. Schön, dass du mir den Namen schon mal ausgesprochen hast. Also Wondruschowa, Rybakina und Krejcikova waren die 3 letzten Siegerinnen bei Wimbledon. Und das hat mit der Weltrangliste nichts zu tun, sondern einfach mit ihrer Spielweise.
Genau.
Hand aufs Herz, glaubst du, dass wir wieder eine Ova am Ende des Nachnamens als Wimbledon-Siegerin haben? Gibt es wieder eine Überraschung? Oder gehst du nach der Weltrangliste und sagst, ja, da muss eine Sabalenka, eine Goff, eine Swiatek und wie sie alle heißen, Pegula, die müssen jetzt gewinnen?
Also ich habe meine Theorie. Ich glaube, dass Sabalenka, wenn Wondrusova die erste Runde übersteht gegen Kessler, weil das ist nicht so leicht. Ich glaube, dass Sabalenka gegen Wondrusova wieder verlieren wird in der 3. Runde. Ich glaube dann, dass das Feld öffnet für eine Svitolina, dass die irgendwie bis ins Halbfinale kommen wird. Ich glaube leider, dass eine Paulini in der 3. Runde gegen Noskova verlieren wird. Mhm. Und ich glaube, dass Qin Wenzheng, die in der unteren Hälfte, der oberen Hälfte sozusagen, die 5 gesetzt ist, ich glaube, dass die in der 1. Runde gegen Siniakova verliert. Ich glaube, dass es wieder mal ganz schönes Chaos geben wird. Und das ist einfach die Best of 3, also 2 Gewinnsätze auf Rasen. Wenn du da einen Satz und Break hinten liegst, das ist auf Hartplatz, auf Sandplatz schon scheiße. Aber auf Rasen ist absolute Panik angesagt. Ne? Ja. Dann das Break zu schaffen, das ist einfach, da haben die Männer, es ist physisch 1000-mal härter, Best of 5 zu spielen. Aber in den ersten 3 Tagen auf Rasen, ich bin ja in der Umkleide der Frauen, da würden alle alles dafür geben, dass es auch da Best of 5 gibt, weil ich glaube, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du mal einen schlechten Start auf Rasen erwischt. Ja. Du hattest nicht viele, aber es fühlt sich nicht gut an, weil das ist so viel schwerer, seinen Rhythmus zu finden. Und wenn du dann die Augen aufschlägst und es steht schon 2-6-0-3 mit einem Break, dann ist natürlich Panik angesagt. Wohingegen bei einem Best of 5 hast du ja noch ein bisschen Zeit, den Weg zurückzufinden. Deswegen glaube ich, dass oben ganz schön Carnage sein wird. Und unten, glaube ich, werden sich relativ die, außer bei Goff, da sehe ich das genauso. Ich glaube, dass sie auch vielleicht sogar schon in der 1. Runde gegen Jastremska sehr, sehr große Schwierigkeiten haben wird. Spätestens in der 3. Runde gegen Sofia Kenin wird es tough, weil Kenin hat sie schon mal in Wimbledon geschlagen in der 1. Runde auf Rasen.
Siehst du mal.
Spielt sehr gut auf Rasen, ist sehr unangenehm. Ich glaube, für Goff wird es schwierig. Für alle anderen Gesetzten in der unteren Hälfte, die werden, glaube ich, relativ gut durchkommen. Die haben es nicht ganz so schwierig wie die oberen. Aber Boris, ich sag dir jetzt was. Wir haben es ja immer wieder von meinem Aberglauben. Ich glaube, dass Iga Swiatek das Turnier gewinnen wird. Und sie ist ja traditionell keine gute Rasenspielerin. Aber ich sag dir warum. Ich war in Bad Homburg und bei 2 ihrer Matches ist ein Falke 10 Minuten über ihrem Kopf gekreist.
Wow.
Und ich habe das gesehen und ich dachte, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Die gewinnt Wimbledon. Und ich bin ja dann so ein Aberglauben-Typ und ich bin da jetzt fest davon überzeugt, dass Iga Swiatek Wimbledon gewinnt. Es ist nicht gerade ein rationaler Grund, aber ich habe das gesehen und ich fand, sie hat das Match gegen Paulini im Halbfinale von Bad Homburg, da hat sie 6-1, 6-2 gegen Paulini gewonnen. Und da hat die das beste Rasenmatch gespielt, das ich sie jemals habe spielen sehen. Und ich habe fast alle von ihr gesehen, fast alle Rasenmatches. Die hatte ein Timing. Die haben die Vorhand ein bisschen angepasst. Sie hatte ja ein paar Tage mehr Zeit, als sie sonst hat, wenn sie Roland Garros gewinnt. Ich habe mit ihr gesprochen, ich habe sie in Bad Homburg getroffen. Sie hat auch nicht richtig Pause gemacht. Sie ist direkt nach Mallorca zum Training und hat dort auf Rasen trainiert. Und die haben die Vorhand ein bisschen angepasst. Sie macht jetzt nicht mehr so eine extreme Schleife, sondern sie dreht sich direkt nach hinten. Der Aufschlag 180, 185 im Durchschnitt, haben da wirklich nochmal dran gearbeitet. Und gegen Pegula fand ich, war ein okayes Match. Sie wollte es fast ein bisschen zu sehr. Man hat sie auch danach bitterlich weinen sehen, als sie das Match verloren hat. Pegula sowieso eine super Rasenspielerin. Aber gefühlt finde ich das nicht so schlecht. Ich finde es besser, dass sie mit so einer bitteren Niederlage nach Wimbledon geht und jetzt erst recht es allen zeigen will, als dass sie mit so einem Turniersieg nach London kommt und dann so ein bisschen so, ich weiß jetzt, wie es geht auf Rasen, sondern so dieses ein bisschen, diese leichte Unsicherheit gepaart mit einer neu gefundenen Selbstbewusstsein. Es ist ein Hot Take, aber ich glaube, Iga Świątek gewinnt Wimbledon. Boris, was sagst du dazu? Bin ich komplett durchgedreht?
Nein, deswegen bewundere ich dich ja als Tennisexpertin, weil du das so besser weißt wie die meisten. Ich hatte niemand auf der Liste. Ich meine, die Titelverteidigerin heißt Krejcikova. Yeah. Und bei allem Respekt vor ihr, ich glaube nicht, dass sie das Turnier wieder gewinnen wird. Und ich wusste Sabalenka, Goff, also die sehe ich nicht auf Rasen. Wer noch? Und du hast Świątek in Bad Homburg die ganze Woche gesehen. Ich habe ein paar Highlights vom Finale gegen Pegula gesehen, aber eben nicht, wie sie vorher gespielt hat. Mhm. Und das sind also ganz wichtige Infos. Und ja, Iga Świątek, langjährige Nummer 1, fünffache Grand Slam-Siegerin, ein echter Champion, die weiß, wie es geht. Und die ist jetzt in ihrer Ehre auch ein bisschen gekränkt, hat jetzt über ein Jahr kein Turnier gewonnen. Weltranglistenplatz, glaube ich, nur Nummer 8 oder 9. Also das drückt sich in der Regel auf dem Platz aus, dass so ein Superstar zeigt, wisst ihr was, ihr habt mir nicht mehr auf der Liste, ihr respektiert mich nicht, euch versohle ich mal ganz schön den Hintern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du recht hast. Und in 14 Tagen werden wir das wissen. Und wenn du gewinnst, wenn dein Tipp eintrifft, dann spende ich dir 100 Euro für eine Stiftung deiner Wahl.
Dankeschön, das ist super. Oder ich darf Patentante von deinem noch nicht geborenen Kind.
Oder da muss ich noch ein Wörtchen mit meiner Frau reden, weil die spricht da mit. Aber wir können uns unterhalten auf jeden Fall.
Okay, super, sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das kennst du auch als Tennisexperte. Manchmal sieht man jemanden und man sieht was in seinem Gesicht. Das ist gar nicht so natürlich, das Spiel muss da sein. Wenn sie jetzt erste Runde gegen irgendjemanden verloren hätte, Iga, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, ein Falke ist über ihr gekreist, deswegen gewinnt sie Wimbledon. Aber manchmal sieht man so eine Veränderung im Gesicht und ich fand, dass eine gewisse Leichtigkeit auch da war, nachdem sie jetzt diese 4000 Punkte, die sie hatte, die sie verteidigen zu hatte während der Sandplatzsaison, nachdem die jetzt alle raus sind und sie gefühlt frei aufspielen kann, hatte ich das Gefühl, da war so eine gewisse Leichtigkeit in ihr und ich habe sie, es ist fast so eine Art Dark Horse, auch wenn sie ein absoluter Champ ist, aber irgendwie habe ich sie auf der Rechnung und irgendwie glaube ich, dass die für so einige Überraschungen sorgen wird, vor allem, weil sie in der unteren Hälfte ist, Boris, und da eben Coco Gauff ist und nicht eine Sabalenka. Da ist eine Rybakina, gegen die hat sie jetzt die letzten 2-3 Male gewonnen, obwohl sie am Anfang ihre Angstgegnerin war. Aber jetzt hat sie die letzten 3 Male sehr gut gespielt. Und das Ding mit Krejcikova ist, Boris, ich habe es mir aufgeschrieben, Krejcikova als Titelverteidigerin, viel verletzt, hat nicht viel gespielt, spielt in der ersten Runde gegen Alexandra Ayala. Und wir hatten über Ayala gesprochen, die ist eine unheimlich talentierte, großartige Spielerin, die den Ball sehr früh nimmt, sehr wenig Zeit den Gegnerinnen lässt und die wird ganz heiß drauf sein, gegen die Titelverteidigerin zu spielen in der ersten Runde. Deswegen, ich glaube, das kann für die richtig tough werden, da durchzukommen. Das Einzige, was ich sagen will, ist Karolina Muchova. Ich finde, sie sollte man immer auf der Rechnung halten, vor allem auf Rasen, einfach weil sie die talentierteste Spielerin ist, die wir haben. Leider sehr verletzungsanfällig. Also sie muss nur irgendwie durchkommen, ohne sich zu verletzen, dann glaube ich, sollten wir sie auf der Rechnung haben. Aber sie spielt zum Beispiel gegen die Berlin-Finalistin Wang Xinyu in der ersten Runde. Mhm. Also das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, Pegula, Świątek, Halbfinale und wer das gewinnt, hat gute Chancen, den Titel zu holen. Vielleicht noch Mira Andreeva, aber ja, das sind so die.
Ich habe noch ein paar Namen. Was ist denn mit der Anisimova, Finalist Queens, hat gegen unsere Tata Maria verloren. Was ist denn mit Andreeva? Was ist denn mit Anse Schamboeuf? Die hat eigentlich für mich auf Rasen das natürlichste Spiel. Wie ist sie gerade in Form?
Ja, Anse Schamboeuf, irgendwie kommt sie nicht mehr, seit sie diese chronischen Knieprobleme hat. Das hat sie seit ihrem Finale gegen Wondruschowa, das sie verloren hat. Das hat sie immer mal wieder, ne? Und du weißt, wie das ist. Das Problem sind dann nicht die Matches. Die Leute denken dann, sie hat Knieschmerzen, deswegen verliert sie die Matches. Nein, deswegen verlieren Spieler und Spielerinnen nicht die Matches. Die verlieren die Matches, weil sie wahrscheinlich nicht so konstant trainieren können, wie sie es gewohnt sind, ne? Anstatt 4 Wochen durchzutrainieren mit mit ein paar Days off, ist es dann auf einmal 2 harte Trainingstage, oh, ich muss 3 Tage pausieren. 1 guter Trainingstag, oh, ich muss wieder 2 Tage rausnehmen. Und das macht dich schäggisch im Hirn, ne? Dass du das Gefühl hast, ja, oder? Dann hast du ja, das Gefühl, ah, ich kann die Arbeit, die ich brauche, um 100%, weil ganz viele Spieler und Spielerinnen, bin ich mal gespannt, wie du das siehst, wie das bei dir war, aber bei mir war das auch ähnlich. Wenn ich gute Trainingswochen hatte, dann war ich selbstbewusst. Ich konnte daraus unheimlich viel Selbstbewusstsein ziehen. Und wenn ich das nicht hatte, obwohl mein Spiel gut war, war ich verunsichert. Und so eine kleine Verunsicherung kann dich halt dann eben 7-5, 7-6 kosten.
Ja, der Tennis geht ja nur um ein paar Punkte, immer um Details. Und Trainingswochen sind für die Topstars natürlich enorm wichtig. Und diese gepaart mit erfolgreichen Turnieren dann vor einem Grand Slam. Und der Grund, warum man Knieschmerzen oder Rückenschmerzen hat, ist ja, weil man etwas mehr macht, als man sollte. Das heißt, wenn du keine Knieschmerzen mehr haben willst, dann gehst du einfach nicht mehr so sehr in die Knie. Aber das macht den Unterschied, ob du den Punkt gewinnst oder nicht. Insofern, man sagt immer so lapidar, geh dahin, wo es weh tut und es tut dann weh. Und dann gewinnst du das Finale, hast aber deswegen Schulterschmerzen und willst natürlich die Schmerzen nicht mehr haben. Insofern machst du nicht mehr die gleiche Bewegung. Das ist immer die Krux beim Sport generell. Und wenn du eben mit so lange körperliche Probleme hattest wie Enchabeur, dann nimmst du einfach im Training auch ein bisschen Gas raus, ne? Dann gehst du nicht an die Grenze und trainierst vielleicht eine Stunde weniger, spielst weniger Turniere, aber das zeichnet sich dann immer wieder beim Turnier im Match und deswegen bist du dann leider nicht ganz so matchfit.
Ja, genau, das ist es. Also das sehe ich bei ihr. Es hat wirklich wenig damit zu tun, wie sie spielt. Sie spielt immer noch teilweise in Doha zum Beispiel, hat sie Viertelfinale gespielt, da hat man das gesehen, was sie noch drauf hat. Aber ich befürchte, ich kenne sie auch ein bisschen und ich weiß so ein bisschen, wie schwierig es war mit den konstanten Trainingswochen. Ich glaube, dass das sich dann auf die Psyche auswirkt und sie dann Zweifel hat, die sie vorher nicht hatte. Zwar zu Anisimova und Andreeva. Anisimova, glaube ich, das ist ein sehr guter Name. Die könnte durchgehen. Die ist nämlich in der Hälfte oben, wo Qin Wenzheng ist. Die, glaube ich, nicht sehr weit kommen wird auf Rasen. Also vielleicht, aber sie ist traditionell nicht ihr liebster Belag. Sie spielt lieber auf...
Kein Rasenfan, ja.
Spielt lieber auf Sand. Wir haben schon mal drüber gesprochen, hat einen extremen Griff bei der Vorhand. Auf Sand ist das super, kann sie unheimlich Spin entwickeln. Auf Rasen kommt sie manchmal nicht rechtzeitig unter den Ball. Sie spielt sehr weit hinter der Linie, da fühlt sie sich wohl. Auf Rasen, wenn du der Gegnerin zu viel Zeit lässt, dann geht sie voll drauf. Also da ist Anisimova, das heißt, die könnte da durchgehen. Da ist auch Naomi Osaka, Boris. Also da könnte so eine Anisimova, Osaka, da gibt es ein paar Gelegenheiten für Spielerinnen, die das in sich haben und die das drauf haben, richtig, richtig weit bei einem Grand Slam zu kommen. Da gibt es einige Möglichkeiten in der Sektion, die sie sind. Bei Andreeva bin ich sehr gespannt. Sie hat die letzten paar Wochen ohne Conchita Martinez gemacht und war sehr labil emotional, muss ich sagen. Spielerisch immer noch ein absolutes Megatalent, aber es schien, dass der Druck ihr ein bisschen zugesetzt hat der letzten Wochen, dass die Leute sie als eine der Top 3, Top 4 Spielerinnen als eine der Favoritinnen auf den Turniertitel gesehen haben. Die Niederlage gegen Louise Boisson bei den French Open, die unerwartet war, ich glaube, die steckt ihr noch in den Knochen. Ähnlich vielleicht wie beim Jannik, das Finale, steckt es Andreeva noch in den Knochen. Ich bin gespannt, ob Conchita ihr jetzt hier helfen kann, das zu überwinden, weil in Berlin und Bad Homburg, sie war so emotional. Also da sieht man dann diese Teenagerin, ne? Die hat Schläger geschmissen, hat die Bälle rumgeschossen, hat dann auch immer geheult, ne? Das ist ja dann so typisches Teenager, die eigenen Emotionen nicht regulieren können. Die ist dann immer in Tränen ausgebrochen. Also es war wirklich dramatisch, um nicht zu sagen melodramatisch. Aber wie gesagt, sie ist eine Teenagerin, ich kann das voll verstehen. Es war bei mir genauso, nur dass ich nicht so erfolgreich war wie sie. Und ich bin gespannt, ob Conchita sie da wieder eingenordet bekommt, weil jetzt in Wimbledon kann sie sich das nicht erlauben. Vor allem, weil du dann eine 10.000 Pfund Strafe bekommst, wenn du den heiligen Rasen beschädigst. Ne? Da kannst du nicht mit Schläger
zu Recht kommen. Übrigens, zu Recht, ja. Ja. Also kann ich das gut zusammenfassen, dass wir bei den Damen möglicherweise wieder eine Überraschungssiegerin haben. Ja. Und bei den Herren vielleicht so die bekannten Gesichter, ist das so zusammengefasst, was wir beide denken?
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass, also es war ja in den letzten Turnieren eher andersrum, dass bei den Männern viele Überraschungen waren, aber dann Carlos oder Jannik meistens so durchkam, aber dazwischen gab es Überraschungen. Und bei den Damen sind ja so die Gesetzten immer durchgegangen mit weniger Überraschung. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen anders sein bei den Damen. Ich glaube, dass es hier ein paar Gesetzte eher rausfliegen könnten. Aber wir wissen es nicht, weil wir sind ja keine Hellseher und Hellseherin, Boris. Wir versuchen nur irgendwas in diesem Draw zu finden.
Aber ich will jetzt noch was Positives hören von dir. Tatjana Maria hat Queens gewonnen. Kann ich mir Hoffnung machen, dass die zweifache Mutter vielleicht die zweite Woche von Wimbledon erreicht und vielleicht sogar auch ihr Halbfinale bestätigt von vor ein paar Jahren? Das wäre super.
Lass mich kurz gucken, wo sie ist. Also sie hat eine gute erste Runde, das weiß ich. Das habe ich mir schon angeguckt. Ah ja, genau, sie spielt gegen Wollinetz. Die ist in einer, das ist das eine. Sie ist eigentlich in einer ganz guten Fraktion. Allerdings spielt sie in der dritten Runde gegen Pegula. Das ist so ein bisschen tough, ne? Das wird, ich glaube, wenn sie erste oder zweite Runde gegen Pegula gespielt hätte, wäre mir fast lieber gewesen als in der dritten Runde, wenn Jess schon drin ist. Dazu muss ich sagen, Jess Pegula letztes Jahr auch Berlin gewonnen, kam als eine der Favoritinnen nach Wimbledon, hat dann zweite Runde gegen Wang Xinyu verloren. Also sie kann auch manchmal wackeln in den ersten Runden bei den Grand Slams. Und wenn da was passieren sollte, dann ist Tadde in einer sehr, sehr guten Sektion, weil da sind so Spieler wie Linette, ne? Alexandrova, ich finde diese Spielerin, wenn du da Vorhand-Rückhand-Slice gegen die spielst, da kann einiges an Überraschungen passieren. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr, Boris. Genau. Freust du dich auch?
Sehr schön. Ja, ich bin auch schön, dass wir das heute Morgen machen, weil die Damen und Herren fangen jetzt gleich an. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du in Wimbledon bist und ich in Mailand, aber das ist dann auch in Ordnung. Deswegen freut es mich, dass du die Geräusche aus den Umkleidekabinen hörst, dass du im All England Club durch die Gänge gehen darfst und einfach Tennis live erleben kannst.
Ja, ich werde berichten, alles, was ich höre. Aber irgendwie kommen ja die Flüstereien kommen ja auch zu dir an. Das mit Jannik, ich habe ein paar Leute gefragt und keiner wusste es, bis ich dann irgendwann so einen Sky Italia-Kollegen gefunden habe. Aber du wusstest es schon oder was man munkelt. Man weiß es ja nicht, aber es munkelt man.
Ja, ich darf für Sky Italien aufschlagen und zwar in der zweiten Woche und bin mit den Experten gut befreundet und man schickt sich dann schon mal so ein paar Informationen, die man hat.
Ah, sehr gut. Also kam wahrscheinlich die gleiche Info vom gleichen Mann oder so für uns und für dich und für mich. Wir wissen es nicht, aber genau, ich werde meine Lausche aufhalten. Wir sehen uns in einer Woche, dann werden wir die erste Woche, die hinter uns liegt, besprechen und gucken, ob sich irgendwas davon bewahrheitet hat, was wir hier philosophiert haben oder ob nach zwei Tagen schon alle unsere Voraussagungen in Luft aufgegangen sind und angefangen haben zu brennen. Aber wie dem auch sei, es hat mir wieder riesen Spaß gemacht mit dir, Boris, und ich freue mich auf in einer Woche.
Ganz meinerseits. Viel Spaß in Wimbledon.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.